Wenn man so im Zeitraffer durch das Johannesevangelium durchrauscht, dann fällt auf, dass Johannes die Themen, die er am Anfang im Prolog vorgestellt hat, dass er diese Themen immer wiederholt und neu aufrollt und vertieft, so ungefähr wie ein Segelflieger, der kreisförmig immer höher kommt. Und wir haben zum Beispiel schon in Johannes 5,18 im fünften Kapitel gelesen, dass die Juden danach trachteten, Jesus zu töten, weil er Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichgestellt hat. Hier wird nun zum ersten Mal klar, was es für Jesus bedeutete, in sein Eigentum zu kommen, aber von den Seinen nicht angenommen zu werden. So heißt es ja im Prolog, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und im siebten Kapitel kommt jetzt die nächste Runde zu diesem Thema. Siebte Kapitel ist ja das Thema des heutigen Sonntags. Und wir werden jetzt den Text aus dem Johannesevangelium hören, aus der Schlachterübersetzung. Und ich möchte auch einfach die Folien, damit man es audiovisuell verinnerlichen kann.
Kapitel 7. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen: Wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten: Er ist gut. Andere aber sprachen: Nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn, aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach: Du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil.
Es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass im Johannesevangelium nicht die Pharisäer oder die Schriftgelehrten als die Speerspitze der Gegnerschaft von Jesu bezeichnet werden, sondern die Juden. Johannes bezeichnet das Nest der Widerständler gegen Jesus als Juden. Damit ist jetzt aber nicht das auserwählte Volk der Juden, also die Nation der Israeliten gemeint. Es ist nicht ein Antisemitismus hier, sondern es ist die religiös-politische Elite der damaligen Zeit, damit zu verstehen. Nun aber zur Geschichte selbst. Ich kann mich erinnern, als Buben haben ich und meine damaligen Freunde gerne selbst Sprengstoff hergestellt. Das war ganz einfach. Ich kehrte den schwarzen Ruß aus dem Kamin unserer Heizung, das ist reiner Kohlenstoff, und vermischte diesen mit Unkraut-X. Das war früher ein Unkrautvertilgungsmittel, das man um wenig Geld im Raiffeisenlagerhaus kaufen konnte. Und wenn Unkraut-X mit einem Zündhölzle erhitzt wurde, dann gibt es reinen Sauerstoff ab. Den Rest überlasse ich jetzt nun eurer Fantasie zum Ausdenken. Was passiert, wenn man diese beiden Stoffe miteinander vermischt? Aber dieses Bild ist mir eingefallen, als ich das Johannesevangelium las. Jesus kommt als Licht, als Wahrheit, als Gnade in die Finsternis dieser Welt voller Gewalt und voller Lüge. Und nun kommt es zu einer hochexplosiven Mischung zweier verschiedener Welten, die nicht miteinander kompatibel sind. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes 1,5. Hier im 7. Kapitel sehen wir nun, wie sich diese Tragik weiterentwickelt. Und bei Jesus spüre ich erstmals im Johannesevangelium eine Verunsicherung wegen dieses Widerstandes gegen ihn. Er geht nicht mehr so unbeschwert zu diesem Fest nach Jerusalem hinauf. Er spürt vermutlich den kommenden Widerstand gegen ihn. Und er geht im Geheimen hinauf. Auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem kann er es dann doch nicht lassen, öffentlich zu reden. Und tatsächlich wird er mit einer breiten Front von Skepsis, von Ablehnung und Unsicherheit konfrontiert. Und in immer wieder neuen Anläufen versucht Jesus dann zu erklären, wer er ist, woher er kommt, was seine Aufgabe ist. Aber die damaligen Menschen kommen einfach nicht mit.
Da sprachen etliche von Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach: Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin, und er hat mich gesandt.
Da. Kannst du die Menschen von damals verstehen, dass sie so reagiert haben auf Jesus? Ich denke, wir könnten einmal versuchen, uns in die Lage der damaligen Leute und speziell der Schriftgelehrten zu versetzen. Stellt euch noch einmal vor, auf dem Dornbirner Marktplatz taucht einer auf. Von seinem Aussehen, von seiner Kleidung eher mittelmäßig, seine Statur keine Superman-Figur, kein Typ diese Richtung, aber mit einem menschenfreundlichen, gewinnenden Charakter. Und nicht nur das, er heilt Gelähmte, Blinde macht er durch Berührung der Augen wieder sehend. Und man erzählt, er komme aus einem abgelegenen Tal, angeblich Buchboden oder sowas, und habe dort sogar Jugendliche, die an unheilbaren Krankheiten gestorben sind, ins Leben zurückgeholt. Bei einer Hochzeit habe er ein paar hundert Liter Wasser in Wein verwandelt. Und dann behauptet dieser seltsame Typ auch noch, dass sein Vater Gott im Himmel ist, dass er von dort komme und wir nicht dorthin gehen können, wo er hingeht, dass wir an ihn glauben sollen. Würdest du einem solchen Typen trauen? Ich habe mir schon öfters gedacht, die Leute damals, ja, die hatten es leicht, an Jesus zu glauben. Die haben ihn ja selbst erlebt, gesehen, gehört. Die hatten es wirklich leichter. Hatten sie es wirklich leichter? Wenn wir das Johannesevangelium durchlesen, nein. Und warum? Nicht, weil Jesus so eine ganz andere Art von Messias verkörpert hat, wie sie dachten, dass der Messias, das heißt der Erlöser, sein müsste. Schon seine Herkunft. Der Messias sollte den Vorhersagen der Schrift gemäß in Bethlehem, in Judäa geboren werden, also nahe des Zentrums, nahe der Hauptstadt. Der aber kam aus der Provinz im Norden, irgendwoher, Galiläa, weiß man ja nicht, wo das ist. Und er behauptet ja noch dazu, dass nicht Josef der Zimmermann, sondern Gott sein Vater sei. Und seine Stellung zu den Römern, statt sie mit starker Hand zu vertreiben, unterstützte er mit seiner Aufforderung, dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser gehört, und Gott zu geben, was Gott gehört, noch die Ausbeutung durch diese machtgierigen Römer. Und er hält sich nicht an die traditionellen Ordnungen, weil er am Sabbat Kranke heilt und so weiter und so fort. Eine unendliche Liste von lauter No-Gos, die er da bringt. Ist das nicht alles verrückt? Und das soll der Messias sein? Die Juden quälte also wirklich die Frage, ist er's, der Messias, oder ist er es nicht? Kennst auch du den Gedanken, dieser Jesus, der mir hier begegnet in der Bibel, ist doch so anders, als ich ihn mir immer vorgestellt, als ich ihn mir gewünscht habe. Er passt mir nicht ins Schema. Er tickt auch so anders als der Mainstream. Dann ist er einerseits so freundlich und gütig, aber andererseits erhebt er einen Anspruch, wer er ist. Da könnte es einem gerade abschalten. Ist er nun der Messias, das heißt der von Gott kommende Erlöser, Befreier, Erretter, das heißt Messias, oder ist er es nicht? Ich habe bis jetzt auf eine Gemeinsamkeit zwischen der Welt von damals, in der Jesus lebte, und unserer Welt hingewiesen, nämlich dass es nicht total klar und logisch ist, Jesus als Messias zu erkennen. Ich sehe aber auch einen großen Unterschied zwischen der Welt von damals und der Welt von heute. Damals herrschte unter den Juden, also die Israeliten, eine große Messias-Erwartung. Nicht nur die führende Elite, alle, bis zum einfachsten Hirten oder Sklaven, warteten. Sehnsüchtig warteten sie auf den von Gott gesandten Befreier und Erretter. Das war Mainstream damals, seit Jahrhunderten eintrainiertes Denken und Hoffen. Aber bei uns? Ziemlich genau das Gegenteil. In einer humanistischen, gottlosen Kultur ist der Mensch aufgerufen, sich selbst der Messias zu sein. Und nach den verstörenden Erfahrungen mit Adolf Hitler, der sich selbst quasi als Messias ausrufen ließ, ist die Skepsis und das Misstrauen gegen Messias jeglicher Art noch viel größer geworden. Unser Mainstream ist nicht Hoffen auf einen Messias, sondern Selbstbestimmung, Selbstbefreiung, Selbstverwirklichung, Selbsterlösung, Narzissmus. Du musst deine Probleme selber lösen. Auch wir als Gesellschaft oder Staat wollen und müssen unsere Probleme, zum Beispiel das mit dem unkontrollierbaren Coronavirus, selbst lösen. Ein Messias hat in dieser Denke keinen Platz. Man braucht ihn nicht und man will ihn gar nicht brauchen. als Kinder unserer Zeit, und wer jetzt glaubt, er sei das nicht, der darf sich mit einem Handzeichen bemerkbar machen. Ah, es zeigt niemand auf. Also, als Kinder unserer Zeit sind wir mehr oder weniger geprägt von dieser Mentalität. Und Hand aufs Herz, für welches deiner Probleme brauchst du einen Messias? Um beim Thema zu bleiben, für welchen deiner Lebensbereiche ist Jesus der von Gott gesandte Messias? Oder andersherum gefragt, in welchen Lebensbereichen ist er es nicht? Wo hast du ihn ausgeklammert? Wo dokterst du selbst herum? Als gehöriger Christ sagst du nun vielleicht, ja klar, ich brauche Jesus, um in den Himmel zu kommen, um errettet zu werden, damit mir deine Sünden vergeben werden. Schön, wenn du das mit ganzem Herzen glaubst. Aber ist das Problem der Errettung, das Problem der Sündenvergebung, das ewige Leben dein einziges Problem? Und sonst läuft alles rund. Keine Beziehungsprobleme, keine Eheschwierigkeiten. Im Beruf, in der Gesundheit, Beziehung zu Nachbarn, bei der Arbeit, bei Freunden, Bekannten, keine finanziellen Probleme. Das für mich Faszinierende am Johannesevangelium ist die unkonventionelle Speisekarte, die uns Johannes da bietet. Da werden Geschichten erzählt, wie die Hochzeit von Kana oder die Begegnung mit der Frau am Brunnen in Samaria. Aber dann mitten in diese Geschichten hinein werden Hammerwahrheiten serviert, wie etwa hier im 7. Kapitel 37, wo Jesus dastand und am letzten Tag beim Höhepunkt des Festes selbst einen Höhepunkt setzte und laut in die Menge hineinrief:
Die das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn.
Machen wir es so, ich lese es selber vor.
Nun,
Jesus rief laut in die Menge hinein: Wen dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie mich diese Worte in den letzten Monaten nicht mehr losgelassen haben. Ich, selbst ich war und bin irgendwie immer hungrig und durstig nach Wahrheit, nach wirklicher, ehrlich gemeinter Liebe, nach Gnade, nach einer Antwort auf die bohrende Frage, wie läuft es wirklich hier in dieser Welt und in der Geistlichen? Worauf kommt es im Leben wirklich an? Oder wie funktioniert echte Liebe? Mit 21 Jahren bin ich deshalb vor der Frage gestanden: Franz Michel, brauchst du nun eigentlich einen Messias oder nicht? Vor allem, willst du ihn brauchen? Ich konnte mich Gott sei Dank dazu entschließen, diesem Jesus zu sagen: Ich glaube, Jesus, ich brauche dich, um mich von meinem Stolz zu befreien. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis ich so weit war. Mich hat an Jesus nämlich einiges gestört. Zum Beispiel sein unglaublicher Anspruch. Ich fand das echt eine Frechheit, von den Menschen zu erwarten, dass sie an ihn glauben sollen, dass er die Wahrheit ist, dass er der Erlöser der Menschheit sein soll, dass er mein Erlöser sein soll. Ich brauchte keinen Erlöser, ich wollte keinen Erlöser brauchen, ich wollte das selbst schaffen. Und ich glaubte auch, es selbst schaffen zu können. Und dann tritt dieser Jesus in meine Welt und sagt einfach, Franz Michel, du musst nicht an mich glauben, aber du darfst und du kannst. Und diese Einladung, dies hat mich überzeugt. Damals. Auf welcher Seite stehst du? Ist Jesus für dich der Messias oder noch nicht? Oder gar nicht? Vielleicht nie? Oder womöglich beides? Ich halte es für wirklich wichtig, dass wir allen Spuren von Misstrauen und Skepsis, die in uns drinnen sind, gegenüber Jesus und seinem Anspruch, dass wir diesen Spuren nachgehen und uns vom Heiligen Geist aufzeigen lassen, wo wir Jesus nicht an uns heranlassen, aus irgendwelchen Gründen. Oder wo wir hinter Jesus und seinen Anspruch, wer er ist, bewusst oder auch unbewusst Fragezeichen setzen. In dem Film 100 Dinge sagt Toni Katz, wir alle haben ein Loch in unserer Seele. Und wir alle hoffen, dass uns irgendetwas wieder ganz macht, Geld, Aufmerksamkeit, irgendeine Sache, ein Mensch. Alle diese Dinge können das Loch in unserer Seele eben nicht füllen, weil Götzen können die Löcher in unserem Herzen nicht füllen. Das kann nur Jesus. Und das will nur Jesus. Es ist sein innerster Wunsch, was er mit uns machen möchte, die Löcher in unserem Herzen zu füllen. Mit seinem lebendigen Wasser, das ist sein Heiliger Geist und sein Wort, will er uns füllen. Und er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird nicht mehr Durst haben. Er will damit sagen, wer von diesem Wasser trinkt, das ich gebe, dessen Loch in seiner Seele wird gefüllt. Stell dir nun einfach einmal vor, Jesus steht neben dir und du besprichst mit ihm deine Zweifel, deine Fragen, dein Misstrauen oder auch deine Skepsis, die du noch hast, ihm gegenüber. Wir dürfen das mit ihm besprechen. Ein Gespräch unter Freunden. Denn Jesus hat uns Freunde genannt, nicht mehr Sklaven. Sklaven dürfen ihre Herren nicht zu einem vertraulichen Gespräch einladen. Aber Freunde dürfen das. Wir dürfen ihm auch sagen, wo wir uns schwer tun mit ihm, wo wir uns schwer tun mit seinen Worten. Er hält das aus und er denkt sich nicht, was ist das wieder für eine blöde Frage? Oder wie kann man nur so denken? Jetzt bräuchten wir noch von der PowerPoint das letzte Bild, bitte es hinauf zu projizieren. Und ich möchte einfach abschließen mit zwei Gebeten. Das erste Gebet ist für diejenigen, die sich schon entschieden haben, Jesus zu folgen. Jesus, ich lade dich nun ein, mir zu zeigen, wo es in meiner Seele unerlöste Bereiche gibt. Zeige mir, wo ich das Loch in meiner Seele nicht mit deinem lebendigen Wasser, mit deinem lebendigen Wort fülle, sondern auf Krücken vertraue, die diese Welt anbietet. Aber das ist Wasser, von dem man immer wieder Durst bekommt. Du aber, Jesus, du hast Worte ewigen Lebens. Und ich will, dass du nicht nur zur Hälfte oder zu 80% in mir wohnst, sondern für alles. Für mein ganzes Leben brauche ich dich als Erlöser, als Messias, als Erretter. Du bist der Einzige und dein Wort ist das Einzige, das das Loch in mir füllen kann und füllen will. Und falls du noch nicht bewusst dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann kannst du jetzt mittäten. Jesus, ich sehe, dass ich dich in meinem Leben eigentlich wirklich brauche, dass ein Leben ohne dich sinnlos und leer ist. Ich lade dich ein und ich bitte dich, sei du mein Erlöser, mein Messias. Ich bitte dich, in mein Herz zu kommen und ich bitte um Vergebung dafür, dass ich lange an dir vorbeigelebt habe, dich nicht ernst genommen habe oder zu stolz war, dich um Hilfe zu fragen. Ich danke dir, Jesus, dass du mich siehst, wer und wie ich wirklich bin und dass du mich trotzdem liebst und annimmst. Ich danke dir, dass du mir deine Freundschaft und deinen Schutz anbietest und ich will nun meinen Lebensweg mit dir gehen. Du sollst mein Herr und mein Erlöser sein.